Ja, ich spreche jetzt mit Maurizio Beer von Health for Future. Erstmal danke für deine Zeit und wenn du erlaubst, eine kurze Nachfrage zu deiner Person. Du bist Arzt. Bist du ein Allgemeinmediziner oder hast du eine Spezialisierung?
Genau, danke erstmal für die Einladung. Ich bin Arzt und habe ein paar Jahre in der Uniklinik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und habe dann eine kurze Pause gemacht und wollte dann eigentlich weiter in der Klinik arbeiten, habe dann aber mich eingehender mit dem Klimawandel befasst und dann entschlossen, dass ich quasi nur noch dort arbeiten will. Das heißt, gerade bin ich wissenschaftlicher Arbeiter, habe aber auch schon in der Klinik gearbeitet.
Hast du einen so biografischen Turning Point gehabt oder so in deiner Beschäftigung mit dem Klimawandel, die dich zu dieser Entscheidung gebracht hat?
Ich würde sagen, ich habe mich immer mehr damit beschäftigt, habe aber immer mich ein bisschen gewehrt, das wirklich emotional zu realisieren, was da auf uns zukommt, und hatte da wirklich erst in dieser Pause zwischen den zwei Arbeiten Zeit, wirklich das, was ich gelesen habe, auch zu verstehen. Und ich glaube, das würde ich so für mich als Turning Point bezeichnen, weil ich häufig Fakten lese und dann merkt man, okay, da kommt ja was ganz Schlimmes auf uns zu, aber nicht wirklich realisieren, hey, das passiert jetzt gerade und wir müssen jetzt gerade was tun. Und genau, das würde ich sagen, war jetzt im letzten Sommer, Herbst.
Und das hat auch dazu geführt, dass du dich der Gruppe Health for Future angeschlossen hast?
Genau, da bin ich seit letzten Sommer. Ich stelle die vielleicht mal kurz vor. Ich gehe davon aus, dass relativ wenige die leider noch kennen, wo wir viel versuchen zu machen. Wir sind eine Gruppe deutschlandweit und hier in Leipzig eine Ortsgruppe von Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die sich ganz schön große Sorgen machen, was der Klimawandel mit unserer Gesundheit macht und tatsächlich auch mit unserer konkreten Gesundheit hier in Deutschland. Wir haben das Gefühl, dass den Menschen das noch gar nicht bewusst ist. Das merke ich auch selbst, also persönlich immer wieder, wenn ich Menschen erkläre, dass ich im Bereich Klimawandel arbeite als Arzt, dass immer wieder gefragt wird, was hat das eigentlich damit zu tun? Und uns ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen wirklich darüber aufzuklären, was auf sie zukommt, wenn wir jetzt nicht wirklich stark Klimaschutz betreiben.
Ja, das passt sehr gut, weil wir heute ein Interview führen wollen, wo es genauso um diesen Themenkomplex geht. Und ich bin ja, wie gesagt, sehr dankbar für deine Zeit und Expertise, sage ich mal. Denn dieser Zusammenhang Klimawandel, Hitze und dann die Folgen für die Gesundheit ist so, naja, wie wir das auch in der Redaktion manchmal diskutieren, wird das nach unserer Ansicht in der nahen und der mittleren Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Ihr arbeitet da öffentlichkeitsmäßig dazu, sage ich mal. Das letzte Mal habt ihr am 24. März, das war ein Tag vor der großen Fridays for Future Mobilisierung, oder?
Genau, ja, genau.
Da habt ihr in Leipzig ein Hitzeforum abgehalten. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, worum es da ging?
Total gerne. Also wir hatten, also eine der großen Sorgen beim Klimawandel auf die Gesundheit bezogen, sind die Hitzewellen. Die werden einfach sehr, sehr klein in den nächsten Jahren stärker und stärker auf uns zukommen. Und da hilft es nicht nur, Klimaschutz zu betreiben, dass die Hitzewellen weniger stark werden. Wir müssen uns jetzt schon daran anpassen. Das bedeutet, dass jede Kommune in Deutschland, jede Stadt einen Hitzeaktionsplan machen muss, um sich einfach gut darauf vorzubereiten. Wir haben gemerkt, dass in Leipzig wir so einen gut ausgeführten Hitzeaktionsplan noch gar nicht haben und haben dann kurzerhand beschlossen, ein Hitzeforum abzuhalten, um einfach verschiedene Menschen, die sich mit diesem Thema auskennen, zusammenzuführen. Da waren Vertreterinnen von der Kommune, von der Politik, unter anderem zum Beispiel der Umweltbürgermeister Rosenthal, Vertreterinnen aber auch von anderen Gesundheitsämtern, die ihre Hitzeschutzpläne vorgestellt haben und aber auch einen ärztlichen Hintergrund haben bei uns, zum Beispiel der Herr Dr. Windau von der Ärztekammer, um dieses Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle den gleichen Wunsch, nämlich gut durch eine Hitzewelle zu kommen. Und das schaffen wir nur, wenn wir wirklich Stadt, also Menschen, die in der Stadt arbeiten, zusammen mit Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, zusammenführen und guten Hitzeaktionsplan zu machen. Und da haben wir genau im März diesen ersten Aufschlag gemacht.
Sehr interessant. Ich stelle mir eure Arbeit auch so ein bisschen vor, dann wie quasi so Experten Gespräche oder Informationen dann vielleicht auch so zu verarbeiten, dass auch eine breite Öffentlichkeit dann Zugang findet. Ich habe quasi, du hast mir die Pressemitteilung geschickt und ich fand das teilweise ein bisschen schwer verständlich, muss ich sagen. Ich würde kurz mal was zitieren. Hitze erhöht das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse und die Wahrscheinlichkeit akuter und chronischer Niereninsuffizienz, verschlechtert die Symptomatik von Lungenkranken und hat auch erhebliche Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Wärst du so nett, das einmal für mich in leichter Sprache auszudrücken, dass ich das auch verstehen kann?
Total gerne. Die Pressemitteilung war auch für das Sächsische Ärzteblatt. Und ja, da neigen wir immer dazu, irgendwie hochkomplexe Fachausdrücke zu machen. Im Endeffekt kann man das vielleicht so einfach erklären. Bei starker Hitze, das merken wir selbst in unserem Körper, verlieren wir viel Wasser durch Schwitzen, damit, also Schwitzen ist ja ein Abkühlungsmechanismus. Und zusätzlich verlieren wir nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte, also Natrium, Kalium und ähnliches. Und gleichzeitig ist Hitze ein wahnsinniger Stressor auf den Körper. Das bedeutet, unser Herz muss deutlich schneller schlagen als normal. Und wenn das jetzt über 1, 2 Stunden bei mäßiger Hitze geht, dann hält er das ganz gut aus. Das Problem aber ist, wenn das über eine längere Zeit wirklich durchgehend belastet wird. Zum Beispiel dadurch, dass es nachts nicht abkühlt und dass unser Körper im durchgängigen stressigen Zustand ist, dann passiert es, dass wir, also das vorne mit kardiovaskulären Ereignissen, im Endeffekt sind das Herzinfarkte, das sind Schlaganfälle, wo es einfach eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt während einer Hitzewelle. Und die psychischen Auswirkungen sind auch sehr stark. Wir sind, das kennen wir selbst, bei einem heißen Tag, da schaffen wir es nicht so gut, uns zu konzentrieren. Da machen wir häufiger Fehler. Und man sieht auch, zum Beispiel die Aggressivität ist in Hitzewellen bei Menschen deutlich gesteigert und auch die Suizidrate. Das bedeutet, insgesamt hat es starke Auswirkungen auf den Körper und das sieht man auch in den Todeszahlen. Dass in Deutschland pro Jahr einfach mehrere tausend Menschen an Hitze gestorben sind. Beispielsweise in Frankreich 2003 sind ungefähr 40.000 Menschen an Hitze gestorben. Das sind einfach wahnsinnig hohe Zahlen und die sind vermeidbar in der Höhe, wenn wir gute Hitzeschutzpläne machen.
Das, da wird an der Stelle würde ich vielleicht mal einhaken, beziehungsweise auf was, was du ein bisschen früher gesagt hast, nämlich so diese Wichtigkeit, auch dann Ruhephasen für den Körper zu haben. Also sprich, eben nicht diese Tropennächte, wo es eben keine Abkühlung unter 20 Grad Celsius gibt. Ich habe eine Studie gefunden vom Deutschen Wetterdienst, die gehen davon aus, dass sich die Anzahl der tropischen Nächte bis 2050, und zwar ungeachtet der jetzigen Klimastrategie, also auch wenn jetzt alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden würden, würde trotzdem bis 2050 sich das Aufkommen der tropischen Nächte um ein Fünftel erhöhen. Wie schätzt du oder ihr diese Dynamiken ein? Wie gefährlich ist das denn?
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da genannt wird. Also einerseits sind diese tropischen Nächte ein wirklich starker Faktor für die gesundheitlichen Auswirkungen. Wie gesagt, wenn unser Körper sich nachts erholen kann und tagsüber wieder gestresst wird, dann ist das eine Sache. Wenn aber durchgehend Tag und Nacht gestresst wird, dann ist das kaum auszuhalten und dann ist das vor allem für vulnerable Gruppen, also Gruppen, die unter Hitze besonders leiden, wie Senioren oder Kleinkinder, wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Zustand. Und das, was eben genannt wird, wir sind gerade in einer Situation, wo wir zwei Sachen gleichzeitig machen müssen. Einerseits müssen wir Klimaschutz betreiben, damit es nicht deutlich schlimmer wird. Andererseits sind wir schon in einer Dynamik, wo es klar wird, die nächsten 20 Jahre wird es schlimmer. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Und da denke ich, dass diese Zahlen realistisch sind, wenn nicht sogar, also meine Sorge in dieser ganzen Thematik der Klimakrise ist, dass immer wieder auch neue Studien kommen, die eigentlich zeigen, dass das Klima sich teilweise sogar schneller erwärmt, als wir es erwartet haben. Jetzt gerade vor ein paar Wochen kam eine neue Studie, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren, zumindest für ein Jahr, schon das 1,5-Grad-Ziel erreichen, oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit lag bei 50%. Das wäre vor Jahren noch sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen, aber die Welt, die erwärmt sich schneller und schneller, und umso wichtiger ist es, jetzt wirklich schon sehr stark dagegen zu wirken.
Ich finde das auch sehr spannend, dass wir quasi die Generation sind, die das irgendwie jetzt so auch ja live mitbekommt, mehr oder weniger. Und man könnte jetzt beim Zuhören denken, 1,5 Grad, ist jetzt auch nicht so viel. Aber ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, um das Ganze so, ja, die Drast, also so diese Drastigkeit, wie sagt man, die Schwere quasi dessen, was auf uns zukommt, mal zu illustrieren. Nämlich also vor einem Jahr, ziemlich genau im Juni 21, gab es in den USA eine Hitzewelle, die hat ein Ausmaß angenommen, das man bisher eigentlich nicht kannte. Also die NOAA, das ist die National Oceanic and Atmospheric Administration, das ist so ein vergleichbar vielleicht mit dem deutschen Wetterdienst, die haben innerhalb von 30 Tagen, also dem Monat Juni, 585 neue Temperaturrekorde verzeichnet. Und da geht es quasi auch um Breitengrade, die nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, in diesen Wüstenregionen liegen, wo die Temperaturen auch öfters mal gemessen werden in den Vereinigten Staaten. Ich habe jetzt mal rausgesucht für Portland in Oregon. Das liegt relativ weit im Nordwesten. Da wurden Temperaturen jenseits der 40 Grad gemessen. Und was ich besonders besorgniserregend fand, auch in Kanada, in Fort Smith, das liegt nördlich des 60. Breitengrades, also ist quasi so da auf einer Höhe sozusagen mit Oslo, Stockholm, Helsinki oder St. Petersburg. Dort gab es Temperaturen von 39,5 Grad Celsius. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich habe Angst, dass so ein Szenario auch für Deutschland oder Europa denkbar ist. Deshalb die Frage an dich: Ist das im Rahmen des Möglichen? Kann es sein, dass sowas auf uns zukommt?
Ja, total. Also ich bin Arzt und kein Klimaforscher, und die Meteorologen sind sich eigentlich in der Hinsicht total einig. So ein Szenario kann in Europa gut möglich vorkommen in den nächsten Jahren, und je weiter der Klimawandel fortschreitet, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir auch so ein Wetterextrem bei uns haben und eventuell auch nicht nur ein Jahr, sondern in mehreren darauf folgenden Jahren. Und das merken wir auch jetzt schon. Wir merken jetzt schon, wenn wir in den Nachrichten von Europa gucken, jetzt gerade in der Hitzewelle, die noch nicht mal vielleicht besonders stark ist. Kann gut sein, dass jetzt im August noch mal eine deutlich stärkere Hitzewelle kommt. Trotzdem merkt man durch die Dürre in den einzelnen Ländern oder auch in Italien, wo jetzt schon überlegt wird, Wasser zu rationieren, dass wir auf eine Situation hinzusteuern, die jedes Jahr auch wirklich gefährlicher werden kann. Und ich glaube, solche Infos, oder du hast gesagt, du hast diese Angst, und diese Angst ist aber in der Hinsicht was ganz, ganz Wichtiges, weil das kann auf uns zukommen, und gleichzeitig können wir uns aber auch gut darauf vorbereiten für solche Hitzewellen. Gleichzeitig müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten, in 20 bis 30 Jahren, wenn wir nicht einen guten Klimaschutz machen, dann sind das noch immer noch die kleineren Hitzewellen, dann kommen noch höhere Temperaturen kommen. Das bedeutet, kurz gesagt, die Angst ist realistisch, sie ist wirklich ernstzunehmend, und wir müssen wirklich auch gut handeln, damit, wenn so eine Hitzewelle kommt, wir eben darauf vorbereitet sind. Und wir eben einerseits gesundheitlich gut darauf vorbereitet sind, aber auch wirtschaftlich. Also Menschen können einfach, wenn es total warm ist, nicht so gut arbeiten. Die sind nicht so gut leistungsfähig. Menschen, die draußen arbeiten, die kann man nicht bei 50 Grad arbeiten lassen. Und auch landwirtschaftlich. Was passiert, wenn eine Ernte ausfällt aufgrund von Dürre und Hitze? Also wir müssen uns einfach sehr, sehr gut auf solche realistischen Szenarien vorbereiten.
Ja, schade eigentlich, dass du mir diese Angst jetzt nicht nehmen konntest.
Ja.
Aber wenn ich da mich richtig erinnere, ist es ja auch so eine Art evolutionärer Vorteil, Angst zu haben und sein Handeln quasi darauf auszurichten, solchen Situationen irgendwie zu entgehen. Ich möchte eigentlich das nochmal unterstreichen, was das bedeutet, so eine Hitzewelle, weil das betrifft dann natürlich auch die Infrastruktur. Also wenn dann alle gleichzeitig ihre Klimaanlage anschalten, dann kann es auch zu Stromausfällen kommen. Du hast die erhöhte Übersterblichkeit, hast du angesprochen. Und ich hätte da quasi eine Frage dazu, nämlich wie werden denn Hitzetote statistisch erfasst? Kannst
Genau, also Hitzetote, die nennt man manchmal auch quasi so ein stilles Naturkatastrophe, weil die meistens immer noch sehr, sehr schlecht erfasst werden. Man kann sie erfassen, auch im Rahmen der sogenannten ICD-10-Regelung, aber häufig, wenn ein Patient mit Schlaganfall oder Herzinfarkt kommt, dann macht sich ein Arzt oder eine Ärztin nicht die zusätzliche Mühe, das wirklich so zu erfassen. Das heißt, es gibt Hinweise darauf. Wir wissen, es sterben Menschen an Hitze. Es gibt eine klare Übersterblichkeit. Und unsere Aufgabe ist es jetzt aber auch, diese genau statistisch zu erfassen. Das heißt, wirklich durch Arztbriefe zu gehen, zu schauen, an was ist der Mensch gestorben, um da genauere Zahlen zu haben. Gleichzeitig wissen wir, es sterben viele Menschen an Hitze. Und wir müssen da auch handeln. Das heißt, wir müssen auch die Energien ein bisschen schauen, wollen wir mehr Energie da reinsetzen, genau zu schauen, wie viele Menschen es sind, oder wollen wir die Energie reinsetzen, das genau zu verhindern. Oder vielleicht kann man auch beides machen, aber das ist quasi die Aufgabe, vor der Ärztinnen gerade stehen.
Kannst du denn abschätzen, inwieweit Europa oder Deutschland und seine Kommunen denn vorbereitet wären jetzt gerade auf ein Szenario wie in den USA letzten Juni?
Da sind die Länder wahrscheinlich ganz schön unterschiedlich. Beispielsweise Spanien und Frankreich haben nach der Hitzewelle 2003 ganz schön gute Hitzeschutzpläne aufgestellt. Das heißt, die haben schon mal Vorbilder gemacht. Gleichzeitig sind Länder wie Spanien auch die Länder, die wahrscheinlich noch viel stärker betroffen werden. Das heißt, die werden auch ihre Hitzeschutzpläne anpassen müssen auf noch höhere Temperaturen. Hier in Deutschland ist unsere Sorge, dass die meisten Städte das Thema noch nicht so gut auf dem Schirm haben. Und es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Berlin, was letztes Jahr oder nee, was jetzt gerade vor ein paar Wochen wirklich einen neuen Hitzeschutzplan vorgestellt hat. Auch Leipzig arbeitet gerade einen Hitzeschutzaktionsplan aus. Und wichtig ist aber wirklich, alle Menschen damit einzubeziehen. Und unsere Sorge ist, dass häufig quasi die ärztliche Seite zu wenig mit einbezogen wird. Und du hattest ja auch gefragt, Stromausfälle und ähnliches, das kann ich schlecht beurteilen, aber wovor wir im Gesundheitssystem Sorgen haben, ist, dass das Gesundheitssystem wahnsinnig unter einer Hitzewelle leidet, weil wir nicht darauf vorbereitet sind. Die wenigsten Krankenhäuser sind darauf vorbereitet, was passiert, wenn wir wirklich Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad haben. Wie können wir Räume schaffen für die Mitarbeitenden, dass sie trotzdem gut dort arbeiten? Wie können wir jetzt schon, wo wir einen Pflegenotstand haben, dafür sorgen, dass in so einem Katastrophenereignis trotzdem genug Personal da ist? Wie können wir dafür sorgen, wenn in der Notfallaufnahme massenhaft Menschen mit Hitzeschlag und Ähnlichem eingeliefert werden. Wie können wir da trotzdem eine gute Versorgung leisten? Dafür haben wir ganz große Sorge und da müssen wir wirklich gut in die Planung kommen, um darauf vorbereitet zu sein. Und das würde ich ganz klar sagen, sind der Großteil der Krankenhäuser in Deutschland aktuell noch nicht.
Um da mal einzuhaken und klar nachzufragen, heißt das, dass die Möglichkeit von einer Triage-Situation besteht?
Das Risiko besteht und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das ist schwer einzuschätzen, je nachdem, wie hoch die Hitzewelle sein wird. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da ein Gefühl zu bekommen. Also wirklich in einem Krankenhaus, das keine Klimaanlage hat, wo viel körperliche Arbeit da ist, wo die Menschen im Sommer schon wirklich eh schon drunter leiden, wenn es da nochmal 10 Grad wärmer wird, was passiert dann? Und das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die müssen wir uns gut fragen, gut stellen, um gut darauf vorbereitet zu sein, um wirklich alles Mögliche zu tun, dass eine Triage auch verhindert wird.
Du hast erwähnt, dass nun die Stadt Leipzig auch an so einem Plan arbeitet. In der LIZ wurde vor 4 Tagen eine Hitzekarte veröffentlicht, die auch auf der Seite der Stadt Leipzig öffentlich zugänglich ist. Und da kann man quasi nachvollziehen, für eine Karte, die tags Durchschnittswerte abbildet und eine, die dasselbe für die Nacht tut. Da kann man so ein bisschen gucken, auch wo man selbst in der Stadt wohnt. Und ich fand es jetzt kaum überraschend, dass an Stellen mit einer weit fortgeschrittenen Bodenversiegelung, also Beton, Asphalt und so weiter, die Hitze deutlich stärker ist. Jetzt frage ich dich, was könnte die Stadt denn tun, um ja die Grundlage zu legen für eine hitzeresilientere Stadt?
Das ist eine sehr wichtige, gute Frage. Ich denke, zunächst ist wichtig, dass eine gute Kommunikation stattfindet. Das bedeutet, Hitzewellen sind meistens zumindest ein paar Tage vorher einigermaßen voraussehbar und dass dann klar wird, wie vernetzen sich die einzelnen Menschen, dass alle Institutionen von Krankenhäusern zu Schulen zu Pflegeheimen schon erstmal Bescheid wissen. Dann ist es wichtig, dass es gute Hitzeschutzbeauftragte gibt in den einzelnen Institutionen, dass klar ist, wer ist dafür verantwortlich, dass in einem Pflegeheim Hitzeschutz gemacht wird und wie kommunizieren die untereinander. Und dann so stadtplanmäßig gibt es auch ganz, ganz viel, was man machen kann. Also da bei angefangen bei Grünflächen, also dass wir mehr Grünflächen haben, weil Wälder einfach wahnsinnig oder Bäume wahnsinnig viel Wärme puffern können, mehr Schattenanlagen, mehr Wasseranlagen und ähnliches, Befeuchtungsanlagen, Trinkbrunnen. Also da kann man ganz, ganz viel tun. Man kann auch entscheiden für neue Gebäude, die man baut. Wie baut man die? Baut man die mit einer guten Isolierung? Baut man die mit gutem Thermoglas, die vielleicht dann erstmal etwas teurer sind, aber die einfach ein Leben in der Stadt für die nächsten 50 Jahre gut ermöglichen. Aber da muss man jetzt quasi schon daran denken und nicht erst in 10 Jahren. Und genau, parallel Sicherheitshinweise für die Bevölkerung und besonders dann auch für die vulnerablen Gruppen, für Menschen, die isoliert sind, Menschen mit Vorerkrankungen. Wie kann man die wirklich gut mitdenken, dass die nicht deutlich noch mehr unter der Hitze leiden?
Was wäre denn so eine konkrete Maßnahme, die Menschen vielleicht auch zu Hause machen können? Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, es ist sehr heiß und ich rufe dann bei meiner Oma an, was für einen Tipp könnte ich ihr denn geben, so um für eine kurzfristige Linderung zu sorgen vielleicht?
Genau, also erstmal sehr, sehr gut, dass du daran denkst, bei deiner Oma anzurufen. Ich glaube, wirklich sehr, sehr wichtig ist, bei so einer Hitzewelle zunächst mal innezuhalten, zu überlegen, wer ist vielleicht jetzt gerade alleine, wer bräuchte gerade Hilfe und dann diese Menschen anzurufen. Konkret gibt es so mehrere kleinere Sachen, die man machen kann. Wichtig zum Beispiel lüften zu den richtigen Uhrzeiten. Das bedeutet nicht tagsüber, sondern hauptsächlich abends, nachts und morgens gut lüften und tagsüber die Fenster geschlossen haben. Möglichst auch vor Sonneneinstrahlung schützen. Das bedeutet Jalousien runter, Vorhänge davor. Manchmal können auch Ventilatoren helfen. Kleinere Wasserumschläge auf den Kopf, auf den Nacken. Viel trinken, ganz, ganz wichtig, auch viel Wasser, aber auch Wasser mit Elektrolyte und wirklich auch irgendwie schauen, dass man regelmäßig nach deiner Oma schaut oder sagt, Oma, schreib mir doch alle 3 Stunden SMS oder wir rufen kurz an, weil je schwächer quasi der Mensch dann wird durch die Hitze, desto weniger kann er auch dann reagieren und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man diese Menschen nicht vergisst.
Da würde ich auch gerne nachfragen, gibt es denn, sage ich mal, gesellschaftliche Gruppen, die jetzt stärker von der Hitze und den Folgen für die Gesundheit betroffen sind als andere?
Total. Also einerseits, wie schon genannt, ältere Menschen, die haben einfach einen anderen Wasserhaushalt. Das bedeutet, die verlieren schneller Wasser und kommen dann schneller auch in eine Notlage. Meistens haben die auch Vorerkrankungen, aber insgesamt Menschen mit Vorerkrankungen, mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Lungenerkrankung oder Herz-Kreislauf-Erkrankung, die haben deutlich höheres Risiko, dann wirklich auch eine ernstzunehmende Erkrankung durch Hitze zu bekommen. Dann aber auch Schwangere, Kleinkinder, das sind auch Risikogruppen, wo man wirklich sehr, sehr gut darauf achten muss. Auch Kleinkinder wirklich nicht alleine in der Hitze zu lassen, weil die einfach deutlich erhöhtes Risiko haben, dann unter Hitze wirklich einen Hitzeschlag zu bekommen. Das heißt, es sind tatsächlich nicht nur ältere und Pflegebedürftige, sondern auch wirklich, genau, Kleinkinder oder vermeintlich gesunde Menschen, die unter der Hitze wirklich stark leiden.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch gewisse gesellschaftliche Gruppen, also vielleicht die Menschen, die eher in Plattenbauten wohnen, die ökonomisch benachteiligt sind, eben kein Einfamilienhaus im Grünen vor der Stadt haben, sage ich mal, wo sich so eine Hitzewelle vielleicht auch leicht aussitzen lässt. Ja, also.
Total. Also da merkt man ja auch, das ist ja nur ein Beispiel, wie sehr der Klimawandel einfach auf Menschen, die weniger Geld haben und weniger dadurch Möglichkeiten haben, sich flexibel umzuziehen oder ähnliches, einfach eine stärkere Auswirkung hat. Und ganz, ganz, ganz betroffen sind natürlich auch Menschen ohne Wohnung, Obdachlose, die sich nicht einfach in eine kühle Wohnung zurückziehen können. Und wir müssen wirklich auch das Thema des Klimawandels zu einer ganz zentralen sozialen Frage machen und sagen, wir müssen besonders auch auf die Menschen achten, die eben nicht das Glück haben, so wirklich flexibel auf den Klimawandel reagieren zu können.
Das finde ich einen spannenden Punkt, dass du wohnungslose Menschen ansprichst, denn auf der Karte, die da von der Stadt veröffentlicht wurde, wird daraus lässt sich auch erkennen, dass quasi der Hauptbahnhof eines der heißesten Gebiete ist, wo quasi dann auch von der Durchschnittstemperatur von 41 Grad, so um 2 Uhr nachmittags ausgegangen wird. Und das ist ja quasi auch so ein Punkt, wo sehr viele wohnungslose Menschen ein soziales Netz pflegen, sage ich mal. Weißt du, ob es da von der Stadt, ob sowas quasi berücksichtigt wird, auch in diesem Klimaplan?
Das weiß ich nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich mache mir Sorgen, dass es meistens eher weniger berücksichtigt wird. Aber ein ganz zentraler Punkt ist. Das heißt, ich hoffe, dass das mit berücksichtigt wird und wir werden uns auf jeden Fall dafür stark machen, dass diese Menschen vor allem auch berücksichtigt werden.
Das finde ich extrem sympathisch von eurer Seite, dass ihr diese Interessen dann auch vertretet, die vielleicht nicht unbedingt jetzt nur eure eigenen sind. Ich würde am Ende dir gerne so noch 2 offene Fragen stellen und hoffe oder würde dir dann damit quasi auch ein Schlusswort noch einräumen. Nämlich, was würdest du denken, kann unsere Gesellschaft denn tun, um sich diesem Problem jetzt anzunehmen? Und vielleicht auch mit dem Ausblick auf das Hitzeforum, das ihr jetzt bald veranstaltet. Ich hoffe, du kannst mir dann auch ein Datum und einen Ort sagen. Genau. Und vielleicht, was du auch sonst noch dazu mitteilen möchtest. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, total gerne. Ja, was können wir als Gesellschaft dafür tun? Ich denke, auf Hitze bezogen eben wirklich einerseits sich informieren und auch auf Mitmenschen zu achten, vor allem wenn man das Privileg hat, dass man gesund ist, da wirklich zu schauen, welche Menschen können nicht auf sich achten. Und aber wir können das eigentlich nicht nur auf Hitze beziehen, wir müssen das auf den gesamten Klimawandel beziehen. Und da würde ich wirklich, wirklich die Menschen dazu ermutigen, dass sie sich wirklich die Fakten dazu angucken und schauen, was kommt da auf uns zu. Und wir haben es vorhin schon genannt, das macht schon erstmal Angst. Aber es gibt einfach viel, was wir jetzt noch verhindern können und viel, was wir jetzt tun können. sei es eigene Verhaltensänderung, aber auch, dass wir uns an Organisationen anschließen, dass wir Menschen, die eh schon da drin sind, einfach kleine unterstützende Aufgaben abnehmen. Und aus meiner Sicht kann ich nur sagen, das ist auch etwas, was wahnsinnig viel Energie gibt und Mut wieder gibt, also wirklich in Aktion zu treten. Das bedeutet, wenn Menschen nächstes Mal von der Klimakrise durch irgendeine Naturkatastrophe oder ähnliches hören und diese Angst verspüren oder manchmal auch diese Hilflosigkeit, dann wäre es gut, wenn man daran denkt, denen kann am besten entgegengewirkt werden, wenn man in Aktion tritt. Und da gibt es total viel mittlerweile auch in Leipzig, zum Beispiel die Großorganisation Leipzig fürs Klima, die viele kleinere andere Organisationen auch hat. Da kann jeder Mensch schauen, was passt so zu ihm. Passt eher so der Bereich Ernährung, da gibt es Ernährungsgruppen, die sich dazu befassen. Oder in unserem Fall zum Beispiel Menschen aus dem Gesundheitssystem, aber auch Students for Future. Und also da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Organisationen, wo es auch wirklich Spaß macht, mitzumachen. Und dann zum Beispiel auch bei Veranstaltungen dabei zu sein, wie wir jetzt das Hitzeforum, wir nennen es 2.0, organisieren. Datum, wir können alle gleich aufschreiben, ist der 27.8. um 13 Uhr am Marktplatz im Rahmen der Klimafair, also der von Leipzig fürs Klima organisierten Klimamesse. Und dort planen wir quasi die Fortsetzung dieses ersten Hitzeforums im Rahmen dieses Stadtratesbeschlusses, dass wirklich ein intersektoraler Hitzeschutzaktionsplan bis 2023 steht. Und wir wollen da Expertinnen aus verschiedenen Bereichen, Stadtentwicklung, Gesundheit, Umwelt, Finanzen zusammenbringen, um einfach nochmal mehr Druck auf diesen Hitzeaktionsplan zu machen, aber auch einfach, weil wir der festen Überzeugung sind, dass man so einen Hitzeaktionsplan am besten macht, indem man möglichst viele Parteien mit einbezieht und die gut zusammenarbeiten. Das Ganze haben wir mit der Ärztekammer organisiert und genau, würden uns total freuen, wenn viele Menschen dabei sind. Ich mache auch ein bisschen Werbung für das Klimacamp. Das findet, da habe ich gerade die Daten nicht im Kopf, aber das kann man googeln. Das ist auch eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Da werden zum Beispiel aktuell auch noch SanitäterInnen gesucht. Wenn irgendjemand Interesse hat, einfach mal googeln, einfach schauen, den Mut zu haben aus dem aktuellen Leben. Wenn man schafft, also wenn man das Privileg hat, sagen wir es so, wenn man wirklich das Privileg hat, dass man ein bisschen Zeit hat und ein bisschen Energie, dann ist das für unsere Zukunft, für die eigene Zukunft auch wirklich wichtig, da irgendeinen kleinen Klima- oder großen Klimaschutzorganisation beizutreten. Das macht Spaß, das macht Mut und kann ich wirklich nur jedem und jeder raten.
Und ich gehe an dieser Stelle mal fest davon aus, wenn ihr euch am 27. August trefft in der Innenstadt, dass ihr dann auch vorgesorgt habt und es Schatten gibt, dass es Getränke gibt, dass quasi alle Menschen ohne die Sorge vor einem Hitzschlag sich euch anschließen können.
Absolut, das wäre wirklich sehr wichtig, dass wir da nicht während eines Hitzeforums einen Hitzeschlag haben. Ja. Da werden wir einen extra Hitzeaktionsplan für das Hitzeforum haben.
Okay, ja, das ist sehr beruhigend zu wissen. Von meiner Stelle, ich habe nichts mehr zu sagen, außer danke für das Interview und dass ich dir und euch für die Zukunft natürlich alles Gute wünsche und dass ihr erfolgreich seid in der Sache, für die ihr einsteht.
Ja, dann herzlichen Dank auch von unserer Seite aus, dass du uns den Raum gibst, dieses wichtige Thema einzubringen. Und genau, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Supi, genau, an der Stelle würde ich es dann rauscutten.